welche Familie, in welchen Teil der Welt, in welches Land wir geboren sind. Die Familie, wie ich schon gesagt habe, die Werte, die die Familie hat, unsere Bildung, unser Beruf und meistens dann auch schlussendlich den Wohlstand, den wir haben, das Geld, was wir haben, ist sehr, sehr stark davon abhängig, wo wir geboren werden. Zeit jedoch ist etwas, wo wir alle jeden Tag gleich viel haben. Ganz egal, ob du die Queen von England bist, Elon Musk oder ein Bettler auf der Straße, alle von uns haben jeden Tag nur 24 Stunden oder 86.400 Sekunden Zeit. Jeden Tag. Und irgendwie müssen wir damit umgehen. Keiner kann sich mehr davon einkaufen und wir alle haben die Verantwortung, diese Zeit, die uns jeden Tag wieder neu gegeben ist, zu verwalten. Es ist interessant, wenn wir in das Bundesamt für Statistik schauen und gucken, wie viele Leute Teilzeit arbeiten, dann sehen wir, dass die Rate seit 2000 relativ immer stetig nach oben gegangen ist. Heute haben wir von allen erwerbstätigen Frauen sind 50% Teilzeit arbeitend und von allen erwerbstätigen Männern sind knapp 15%, also Frauen 50, Männer knapp 15% Teilzeit arbeiten und es wird immer mehr. Und da sehen wir Leute offensichtlich sagen immer mehr, hey, ich will keine 100% arbeiten, ich habe noch andere Dinge, die ich machen will, ich brauche die Zeit. Aber gleichzeitig erleben wir heutzutage, dass man das Gefühl hat, Leute haben mehr wie je eigentlich keine Zeit. Ey, nee, ich habe so viel zu tun, nee, sorry, ich habe keine Zeit. Leute haben eigentlich keine Zeit, weil sie ständig von A nach B und es ist ja einem auch nicht zu verübeln, denn wenn man sich überlegt, was es heute für Angebote gibt, wenn es heute für Sachen gibt, da gibt es so viel, dass man schnell mal irgendwie in Probleme kommt, die Zeit so zu managen, dass man für die Dinge noch wirklich Zeit hat. Und wenn man da mal so rumschaut, es gibt ganz viele gute Tipps, ganz viele tolle Bücher, gute Seminare zum Zeitmanagement. Gerade wenn man in der Berufswelt ist und irgendwie in Personalverantwortung oder sonstiger Verantwortung ist, dann macht man so Zeitmanagement-Seminare mit oder lest Bücher darüber. Und ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Ich denke, da gibt es sehr viel Sachen, die wir da lernen können, wie wir unsere Zeit gut einteilen können, gerade heutzutage, wo es so viele Sachen gibt. Und wenn wir uns anschauen, jeder von uns kennt es doch, oder? Wir haben einen Abend, wir denken, oh ja, Liste, so alle die Dinge sollte ich noch irgendwie machen, aber erstmal kurz ausruhen, schau kurz ein YouTube-Video an, bin kurz auf Facebook, auf Insta, auf TikTok und eben man sich versieht, schaut man auf die Uhr, oh, kacke, schon wieder 12 Uhr, ach, gut, heute mache ich nichts mehr, ich gehe lieber ins Bett oder schaue vielleicht noch ein paar Filme weiter und dann am Ende ist man unzufrieden mit dem Abend und denkt, ach, eigentlich hatte ich doch so viel, was ich machen wollte. Und doch habe ich es irgendwie mal wieder nicht hinbekommen. Und da ist es eben umso mehr wichtig, sich zu überlegen, hey, was können wir machen, wie können wir unsere Zeit gut managen. Eine Sache, die ich immer ganz toll fand und die mir immer wieder hilft, auch meine Zeit und meine Prioritäten zu planen, ist die Eisenhower-Matrix. Die kennen sicher einige von euch. Man hat da so einen Graph, links nach oben geht es mit der Wichtigkeit und auf der X-Achse senkrecht haben wir die Dringlichkeit. Und dann kann man alle Sachen, die man tun muss, in einen von diesen vier Feldern reintun. Da gibt es die Sachen, die sind rechts am Rand, die sind unwichtig, aber dringlich. Zum Beispiel, Mist, wir müssen noch eine Milch kaufen für morgen, sonst können wir zum Frühstück kein Müsli essen. Ist wichtig, aber ist jetzt nicht so, ist dringlich, aber nicht so wichtig. Da kann man die Kinder zum Beispiel schicken, kein Problem, geh uns eine Milch kaufen. Dann gibt es die Sachen, die sind wichtig und dringlich, die müssen wir jetzt sofort tun. Und dann gibt es die Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringlich. Zum Beispiel Steuererklärung machen. Für alle, die es noch nicht gemacht haben. Der Zeitpunkt kommt bald. Und das sind die Sachen, und ich finde, das sind die schwierigsten oft, weil man weiß, man muss es nicht jetzt machen, aber man weiß, man muss es irgendwann mal machen. Und da ist für mich mein Kalender so wichtig geworden. Wenn ich weiß, okay, das ist wichtig, ich muss es irgendwann machen, zum Beispiel auch Predigt vorbereiten oder solche Sachen. Ich mache das mir in den Kalender und ich überlege mir gleich, okay, wie lange brauche ich, um da vorzubereiten, und mache mir gerade schon mal ein paar Termine rein und weiß, okay, das ist schon mal safe, da arbeite ich dann dran und dann schaffe ich das auch in der Zeit. Und dann gibt es aber auch die Dinge, die sind weder wichtig noch dringlich, und das sind oft der große Stapel, wo wir sagen müssen, weißt du was, sorry, keine Zeit, mache ich nicht. Das ist so einer der Tipps, eine der guten Sachen, wo man in so Seminaren lernen kann, die ich auch schon gemacht habe und super finde. Aber wir sind ja heute in der Kirche, wir sind heute in der Predigt, und da stellt sich die Frage, hey, was sagt eigentlich Gott und was sagt die Bibel zu Zeitmanagement? Und wir könnten jetzt noch viel über so praktische Sachen reden wie die, und da gibt es auch noch ganz viele gute Sachen, aber ich möchte den Blick heute mehr auf das richten, was die Bibel uns zu sagen hat. Und dazu habe ich 3 Punkte. Gottes Prioritäten, verwalte deine Zeit weise und folge mir nach. Gottes Prioritäten. Wenn es um Zeitmanagement geht, dann geht es auch immer gleichzeitig um Prioritäten. Das ist ganz klar, oder? Wir haben nur 24 Stunden Zeit und wir müssen entscheiden, welche Sachen wollen wir in diesen 24 Stunden machen, welche Dinge geben wir Priorität und welche Dinge haben keine Priorität und die können wir vielleicht weniger machen oder vielleicht auch gar nicht machen. Am Ende müssen wir diese Entscheidung treffen. Und ich habe das in meiner Jugend gehabt, wo ich hatte verschiedene Hobbys, ich bin an sehr, sehr vielen Sachen interessiert, aber 2 Sachen, die ich sehr gerne gemacht habe, sind Zeichnen, das habe ich geliebt, und Musik machen, E-Gitarre spielen. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich die Sachen wirklich gut weitermachen will, dann habe ich nicht Zeit für beides, ich kann nicht Zeit in beides wirklich investieren. Und ich musste mich entscheiden, hey, was ist für mich wichtig, was ist für mich die Priorität, was will ich in der nächsten Zeit wirklich machen. Und ich habe mich entschieden, hey, Musik machen, das macht mir so viel Spaß, das mache ich und das andere mache ich gar nicht mehr, weil dafür habe ich einfach keine Zeit und ich kann es nicht richtig machen, so wie ich es gerne machen würde. Und das war so eine Priorität, die ich setzen musste. Und wenn wir Jesus anschauen, was er für Prioritäten setzt und uns gibt, dann macht er eigentlich immer wieder sehr klare Ansagen. Er ist sehr klar in dem, was er sagt. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 6 schauen, dann lesen wir, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, die Leute, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles, all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles hinzugefügt werden. Jesus macht es ganz klar, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber die Frage ist, was bedeutet es? Bedeutet es, verbringt so viel Zeit, wie ihr nur könnt, mit Gemeindearbeit, vielleicht in einer Mission, lasst euch aussenden irgendwohin. Und alle anderen Verantwortungen, die ihr habt, die passieren dann schon irgendwie. Darum müsst ihr euch nicht mehr kümmern. Heißt es, ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern, dass ihr genug Einkommen habt, dass ihr davon leben könnt, dass ihr eure Familie vielleicht davon ernähren könnt. Ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern, wie es eurem Ehepartner, euren Kindern geht. Ihr müsst euch nicht mehr darum kümmern, wie es euren Freunden oder auch euren Eltern geht. Kümmert dich einfach um Gott und alles andere passiert von alleine. Ist das die Aussage von dieser Stelle? Ich glaube nicht. Denn die Bibel macht relativ deutlich, dass gerade wenn wir auf Gott schauen, gerade wenn wir nach Gott streben wollen, dann sind die Verantwortungen, die wir haben, extrem wichtig und eine hohe Priorität. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Qualifikationen für Gemeindeleiter und Diakone anschauen, Leute, die in der Gemeinde Aufgaben übernehmen sollen. Da sehen wir, dass Paulus Timotheus schreibt, ein Aufseher, also ein Gemeindeleiter, ein Ältester, sei einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde sorgen? Und da wird sich klar, wenn wir unserer Familie gut vorstehen wollen, brauchen wir Zeit für unsere Familie, Zeit für unsere Kinder, Zeit für unsere Frau, Zeit für unsere Ehe. Wir müssen verstehen, was sie brauchen, was für sie wichtig ist, wie wir sie fördern können, wie wir sie unterstützen können in ihrer Bildung. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir uns finanziell um sie kümmern müssen, und schauen müssen, dass sie was haben zum Essen, dass sie nicht rumlaufen wie der Letzte mit nur noch einem Hosenbein dran und so weiter, auch wenn das vielleicht gerade wieder in ist. Dass wir einfach schauen, hey, dass es ihnen gut geht. Gleichzeitig sagt Paulus auch im Timotheusbrief, ehre die Witwen, die, die allein sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Denn das ist wohlgefällig vor Gott. Also das Gleiche gilt auch für die Kinder und für die Enkel, wo Gott sagt, hey, wenn ihr Eltern habt, dann kümmert euch um die, schaut, dass es denen gut geht. Und natürlich haben wir heute ein Rentensystem, wo wir im Alter auch normalerweise hoffentlich versorgt sind. Aber als Kinder haben wir ja viel mehr. Es geht ja viel mehr wie nur um Geld. Es geht darum, dass man jemanden hat als Ansprechpartner. Es geht um Einkaufen. Es geht um all das, was Menschen brauchen im Alter, die auch Hilfe brauchen. Und deswegen macht die Bibel auch hier klar, hey, es ist wichtig, ihr habt eine Verantwortung. Und es ist eine Priorität als Kinder, sich euch um eure Eltern und um eure Großeltern zu kümmern. Und ähnlich spricht Paulus auch über die Älteste darüber, dass sie gastfreundlich sein sollen, dass sie Leute sein sollen, die andere aufnehmen und sagen sollen, hey, weißt du was, komm doch zu uns, ess bei uns, bleib bei uns über die Nacht. Und auch das braucht Zeit. Wir können nicht sagen, hey, ich bin super gastfreundlich, aber sorry, ich habe keine Zeit für dich, weil ich mache ganz viele andere Sachen. Das ist auch Teil davon, wo Gott uns sagt, das sind wichtige Sachen, die sind eine Priorität für mich und die sollten eine Priorität für euch sein. Also sehen wir, dass es in der Bibelstelle von Matthäus wohl nicht darum geht, dass wir einfach all unsere Verantwortung runterkippen können und sagen können, ja, ich schaue jetzt nur auf Gott und alles andere passiert schon automatisch. Aber die Frage ist, was will uns Jesus dann damit sagen? Was ist es dann, was Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Und alles andere werde ich dann hinzufügen. Ich glaube, das Schlüsselwort in diesem Vers ist zuerst. Jesus sagt nicht, trachte nur nach dem Reich Gottes. Aber Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst heißt, es steht an erster Stelle, aber es kommen noch irgendwelche Dinge hintendran danach. Es bedeutet, dass Gott und sein Reich ganz vorne steht und dass nichts vorne dran steht, dass nichts darüber hinweg geht. Es bedeutet, dass sein Reich und seine Berufung die höchste Priorität in unserem Leben haben und dass unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse unserer Familie und den Leuten, für die wir sorgen, danach kommen. Und das ist schon eine harte Aussage, wenn ich mir das so überlege, zu sagen, hey, Gott sagt, ich sollte an erster Stelle stehen und deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deiner Kinder, deiner Familie, deiner Frau kommen nach mir. Das hört sich irgendwie nicht so gut an, so auf den ersten Blick denke ich so, was? Kann man das wirklich sagen? Dass meine Kinder an zweiter oder dritter Stelle stehen, meine Frau, meine besten Freunde? Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich glaube, dass es die beste Entscheidung ist, die wir für uns treffen können. Weil wenn wir uns überlegen, wenn wir sagen, hey, ich nehme Gott zuerst, dann müssen wir anschauen, wer ist eigentlich Gott? Wen stelle ich da an die erste Stelle? Wer ist es? Und dann, wenn wir weiter in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der an erste Stelle stehen soll, der sagt, ich habe die Welt, ich habe euch Menschen über alles geliebt. Ich habe meinen eigenen Sohn gegeben, damit ihr gerettet werdet, damit ihr nicht untergeht, sondern dass ihr Heilung erleben dürft, dass ihr Freiheit erleben dürft. Diesen Gott stellen wir an erste Stelle. Den, der sagt, ich liebe dich und ich liebe deine Kinder, ich liebe deine Frau mehr, wie du sie liebst. An diesen Gott, um den geht es. Und er sagt, stelle mich an die erste Stelle. Das ist so, wie wenn wir uns überlegen, so, sollen wir wirklich als Familie an diese Konferenz zusammengehen über eine Woche lang? Ich weiß nicht, vielleicht kommen meine Kinder zu kurz an der Konferenz, vielleicht gehen die da komplett unter. Wenn der Veranstalter von dieser Konferenz Mike Müllerbauer ist. Mike Müllerbauer, für die ihr nicht kennt, das ist der ganz viele Kinderlieder geschrieben hat. Das, was wir vorher gesungen haben, ist auch von Mike Müllerbauer. Und wir denken, hey, wenn wir an eine Konferenz gehen, die der Typ organisiert, dann werden meine Kinder garantiert nicht zu kurz kommen, weil der mega Kinder liebt, oder? Und bei Gott ist es noch viel mehr so, wo er sagt, wenn ihr mich an die erste Stelle stellt, dann werde ich sicherlich dafür sorgen, dass es deinen Kindern, deiner Frau, den Leuten, für die du verantwortlich bist, die du liebst, auch gut geht. Und wenn Jesus davon redet, dass er die anderen Dinge hinzufügen wird, dann ist es auch keine passive Sache. Die Lutherbibel übersetzt an der Stelle, alle anderen Dinge werden euch zufallen. Und ich finde, das ist nicht so eine ideale Übersetzung, denn das Hinzufügen ist ein Wort, das griechische Wort prostithemi, ich habe es, glaube ich, nicht ganz richtig ausgesprochen, aber die Griechen unter uns, die können es dann nochmal verbessern. Das bedeutet eben nicht, es fällt einfach zu, du stehst da, es ist nichts da, auf einmal, boom, es ist da, mega cool. Sondern das Wort bedeutet vielmehr ein Beifügen, ein Hinzufügen, etwas vermehren, was schon da ist. Und das bedeutet eben, hey, ich habe eine Verantwortung, ich nehme meine Verantwortung da, wahr. Und wenn mich Gott aber in diese Richtung schickt, und ich tue das, was er tut, dann kann ich wissen, ich tue, was ich kann und das, was dann noch fehlt, dafür wird Gott sorgen. Das wird er hinzufügen, das wird er beigeben. Und das ist eine total tolle Sache, die ich auch in meinem eigenen Leben schon erlebt habe. Meine Eltern sind, bevor ich geboren wurde, nach Taiwan ausgewandert, nicht ausgewandert, aber gezogen, um als Missionare dort zu dienen, um unter Chinesen zu arbeiten und ihnen das Evangelium näher zu bringen. Und sie waren eine Zeit lang in einer sehr großen Stadt und dann hat Gott sie berufen, in den Süden von Taiwan zu gehen. Und das war ein Ort, wo es keine englische oder deutsche Schule gab. Das war weit weg von allen möglichen Sachen. Und das war für meine Mutter vor allem schon eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil sie wusste, wenn wir dort runterziehen, es ist nicht ganz klar, wie das mit der schulischen Weiterbildung von mir und meiner älteren Schwester gehen würde. Vielleicht würde es dort eine Schule aufgemacht werden, wenn genug Kinder dort unten sind, aber Gott hat ganz klar gesagt, geht diesen Weg und macht es. Und als wir dann dort waren und ich hatte meine ersten 2 Jahre in der Grundschule deutscher Fernschule gemacht, dann wurde klar, hey, es wird keine Schule hier aufgemacht, es sind nicht genug Kinder da. Und die einzige Option war, die Kinder nach Singapur zu schicken, also mich nach Singapur zu schicken und meine große Schwester, oder aber umzuziehen und was anderes zu machen. Und Gott hatte aber ganz klar in die Situation reingesprochen und gesagt, hey, ich will, dass ihr hier seid und ich werde euch versorgen. Und meine Eltern haben sich entschieden, dass wir nach Singapur auf die Schule gehen, in ein Internat. Wir waren dann im Hostel mit einer Familie und wir waren immer so zwischen 10 und 16 deutschen Kindern dort. Und sie haben gesagt, es fällt uns extrem schwierig, aber wir glauben, dass Gott uns dorthin führt. Und ich als Kind habe die Zeit als unglaublich segensreich erlebt. Ich war dort in der 3. Klasse, in der 5., 6. und 7. Klasse. Und ich habe dort so eine geniale Zeit gehabt. Ich habe dort so viel über Gott gelernt. Aber ich hatte auch so einfach ganz viel in meinem Leben gelernt, dass ich sagen muss, es war so eine gute Zeit für mich. Aber es war so eine Situation, wo Gott dafür gesorgt hat, dass das Geld kam, um diese Schule zu bezahlen, weil es war eine deutsche Schule für typischerweise deutsche Businesskinder in Singapur, das heißt, die war relativ teuer. Aber Gott hat auch geistlich gesorgt für mich und für meine Schwester. Und ich möchte das jetzt nicht als eine Regel machen. Ich persönlich glaube grundsätzlich, es ist nicht unbedingt die beste Entscheidung, seine Kinder auf ein Internat zu schicken. Ich glaube, es ist das Beste für die Kinder, wenn sie bei ihren Eltern sind. Aber in der Situation hat Gott gesagt, hey, ich habe was vor, und ich werde versorgen und ich werde für das Wohl der Kinder sorgen. Und Gott hat sich zu seinem Wort gestellt und für mich war das ein Riesensegen und meine Eltern durften ein Segen sein dort, wo Gott sie eingesetzt hat. Und das war für mich so ein Beispiel, wo ich gesehen habe, hey, Gott versorgt. Manchmal nicht so, wie wir denken. Meine Mutter war fest davon überzeugt, dass Gott dort mehr Kinder hinschicken wird, wo wir waren und eine Schule dort sein wird, aber Gott hat es anders geleitet. Aber Gott versorgt. Und es bedeutet nicht immer im Überfluss, nicht immer so, dass wir sagen können, boah, alles super, wir schwimmen im Geld, sondern so, dass es reicht, so, dass es genug ist. Genauso wie wir es immer wieder auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte lesen. Manchmal im Überfluss und manchmal auch einfach so, dass es reicht und dass es gut ist. Und dann stehen wir an dem Punkt und müssen uns jetzt fragen, okay, was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für unsere Prioritäten? Gott gibt uns in der Bibel klare Prioritäten, klare Werte, wo er sagt, hey, so und so glaube ich, dass es gut ist. Aber was sind unsere persönlichen Prioritäten? Was sind unsere persönlichen Werte? Was sind deine Werte? Was glaubst du, was wichtig ist? Und ich habe jetzt ein paar Sachen genannt. Das ist nicht die einzigen Dinge, die Priorität haben. Es gibt viele Dinge, wo auch in der Bibel stehen, wo sagen, hey, das ist wichtig. Vielleicht gibt es da Sachen, wo du sagst, hey, das ist für mich in meinem Leben wichtig. Und dann musst du dir die Frage stellen. Jetzt überlegst du dir mal die Sachen, wo du sagst, hey, die sind mir wichtig, die sind eine Priorität für mich. Und jetzt schaust du mal auf die letzten 2-3 Wochen zurück und überlegst dir, wie viel Zeit in diesen letzten 2-3 Wochen habe ich für die Dinge aufgewendet, wo ich mir gerade eben gesagt habe, das hat eigentlich eine ganz hohe Priorität in meinem Leben. Das ist ein hoher Wert in meinem Leben. Und dann stellt sich die Frage, stimmt deine Zeit, die du verbracht hast mit Sachen, mit deinen persönlichen Prioritäten, die du für dein Leben hast, überein? Sagst du, ja klar, das ist meine Priorität, da habe ich viel Zeit mit verbracht. Oder sagst du, ja, eigentlich auf dem Papier ist es schon eine Priorität, aber viel Zeit habe ich eigentlich mit der Sache nicht verwendet. Viel Zeit habe ich nicht mit meiner Familie verbracht, habe ich nicht mit Gastfreundschaft, mit Leuten verbracht, die ich eingeladen habe, habe ich vielleicht nicht mit Gott verbracht. Und dann hast du 2 Möglichkeiten, wenn du jetzt in dieser Situation bist. Die erste Möglichkeit ist, ändere deine Werte und Prioritäten. Wenn du feststellst, eigentlich habe ich die letzten 2-3 Wochen hauptsächlich YouTube geschaut und alle möglichen anderen Sachen gemacht, kannst du sagen, okay, na gut, dann bin ich ehrlich zu mir selbst. Meine Priorität für mein Leben ist YouTube-Filme schauen. Kann man machen. Ist vielleicht nicht die weiseste Entscheidung, aber kann man machen. Oder du passt dein Zeitmanagement an und sagst, hey, die Sachen, die eigentlich Priorität in meinem Leben haben, die will ich auch an erste Stelle setzen und die will ich auch tatsächlich machen. Und das kann 2 Sachen bedeuten. Das kann 2 unterschiedliche Auswirkungen in deinem Leben haben. Das erste ist, stopp, halt, warte. Du machst zu viel, du gibst zu viel, du bist in zu vielen Sachen involviert. Nimm dir mal eine Pause, komm mal zur Ruhe. Und überleg dir, hey, warum bin ich so unausgeglichen, warum mache ich so viel Zeug? Vielleicht brauchst du eine körperliche Ausgeglichenheit, mehr körperliche Ausgeglichenheit. Vielleicht brauchst du einen Sport, vielleicht brauchst du ein Spazierengehen, wo du merkst, hey, ich merke einfach, ich bin so hippelig, weil ich innerlich einfach mein Körper nicht ausgelastet ist. Darüber lesen wir in der Bibel überhaupt nichts, habe ich mir gedacht. Aber überlegt mal, Paulus und seine Kumpels, die sind tausende von Kilometer weit gelaufen. Und wenn ich heute zum Zug laufe, dann sehe ich die Leute, die 500 Meter von ihrem Haus zum Zug mit einem E-Scooter fahren, weil sie denken, boah, nee, ey, laufen habe ich keinen Bock drauf, oder? Und da muss man sich nicht wundern, dass wir heutzutage ein riesiges Problem mit körperlicher Unausgeglichenheit haben, was es dort einfach gar nicht gab. Weil es war entweder du sitzt in deinem Haus oder du läufst dorthin. E-Scooter kannst du vergessen, oder? Und deswegen ist es bei vielen Leuten von uns ein Problem. Hey, wir brauchen auch ein Stück weit eine körperliche Ausgeglichenheit. Oder vielleicht brauchst du eine mentale Ausgeglichenheit. Brauchst einfach mal runterkommen, vielleicht ein Buch lesen, einen Film schauen. Grundsätzlich mal einen YouTube-Film schauen oder 2, ist ja nicht eine falsche Sache. Vielleicht brauchst du das auch mal, weil du so viel tausend andere Sachen machst. Oder mal ein Spiel spielen, Computerspiel spielen, Gesellschaftsspiel spielen mit deinen Freunden. Musik hören, Musik machen, Kunst machen. Vielleicht musst du einfach mal runterkommen und das tun. Oder vielleicht fehlt dir die Zeit mit deiner Frau, die Zeit mit deiner Familie, wo du sagen musst, hey, ich will gezielt mir Zeit nehmen für meine Kinder. Ich will stoppen mit den ganzen anderen Sachen und ich brauche Zeit dafür. Oder vielleicht bist du in einer Situation, wo du dir denkst, hey, irgendwie, ich mache so viel, aber mir fehlt die Inspiration. Mir fehlt irgendwie auch die geistliche Inspiration. Mir fehlen dieses jemand, der mir hilft, vorwärts zu kommen in meinem Glauben, in dem, was ich tue. Und dann möchte ich dir sagen, hey, such dir jemanden, wo du sagst, hey, der hat im Glauben, der hat schon viele Sachen gemacht, der ist mir ein Vorbild. Mit dem würde ich gerne mehr Zeit verbringen. Lade die Person ein oder frag sogar, hey, wollen wir Jüngerschaft zusammen machen? Kannst du mich führen? Kannst du mir die Sachen beibringen, die du machst, die mich begeistern? Und vor allem, komm mal runter und verbringe Zeit in der Ruhe mit Gott. Einfach mal im Lobpreis, einfach mal im Bibellesen, einfach mal im Gebet. Hey Gott, was willst du eigentlich, was ich gerade mache? Wie soll ich meine Zeit einsetzen? Und Als ich vor ein paar Jahren vor der Entscheidung stand und mich gefragt habe, hey, wie teile ich meine Zeit richtig ein? Mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit der Gemeinde, mit einem Dienst in der Gemeinde. Da habe ich mit vielen Leuten gesprochen und ich habe unter anderem auch mit Morris Nightingale gesprochen, der unsere Gemeinde hier auch apostolisch betreut. Und er hat gesagt, hey, stell dir das so vor. Du hast wie drei Geldkonten. Du hast die Arbeit, du hast die Familie und du hast die Gemeinde. Und auf den Geldkonten hast du unterschiedlich viel oder gleich viel Geld drauf. Und wenn es mal dringend ist, dann kannst du auch von einem Konto Geld aufs andere nehmen und sagen, hey, weißt du was, jetzt ist gerade eine echt harte Phase auf der Arbeit. Ich muss jetzt einfach mal durchklotzen und da kommen die anderen Sachen kürzer. Oder andersrum, im Moment ist in der Gemeinde gerade, werde ich gebraucht und ich hau dort voll rein, oder? Und die anderen Sachen kommen einfach kürzer. Aber das Wichtige ist, dass schlussendlich diese drei Konten wieder ausgeglichen sind. Wenn du ständig ein Konto ins Minus gehen lässt, irgendwann fällt dir das auf den Kopf. Irgendwann hast du so hohe Schulden auf dem Konto, dass du sie nicht mehr zurückzahlen kannst. Und deswegen ist es wichtig, es kann Zeiten geben, wo Gott sagt, hey, ja gut, investier dich da voll, aber schau, dass es bei den anderen nicht zu weit runter geht, sondern dass du dann wieder auflädst und sagst, weißt du was, okay, jetzt nehme ich mir da mal wieder mehr Zeit. Und das war für mich eine große Hilfe, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss hier manchmal einfach Stopp sagen und da mehr geben und dann früh wieder merken, okay, nee, jetzt muss ich das Ganze wieder umdrehen. Und für mich war dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich das gemerkt habe, da habe ich unsere Kinder einmal ins Bett gebracht, den Aaron, und habe gesagt, hey Aaron, wir müssen es ein bisschen schnell machen, ich muss um 8 in der Gemeinde sein, wo er gesagt hat, was, schon wieder Daddy, du bist immer in der Gemeinde, wo ich gemerkt habe, oh, da geht was in die falsche Richtung. Da fängt sich in ihm ein Bild an zu bilden, wo er denkt, die Gemeinde ist sein Gegner, die Gemeinde nimmt ihm sein Daddy weg. Und da habe ich gemerkt, hey, halt, ich muss da Stopp sagen und ich muss da ein bisschen weniger machen. Ich muss mich ein paar Sachen rausziehen und Zeit finden für meine Kinder, weil ich will nicht, dass sie Gemeinde als etwas erleben, was ihren Daddy wegnimmt. Ich will, dass sie Gemeinde als etwas erleben, wo sie sagen, da will ich hingehen und da ist es gut und da ist es, da macht es Spaß und das, was mein Daddy dort macht, ist gut, aber er hat trotzdem genug Zeit für mich, oder? Und da musste ich Sachen aufgeben, wie zum Beispiel den Hauskreis, weil ich gemerkt habe, hey, das ist zu viel. Und dann, das können die einen Sachen sein, wo Gott sagt, hey, warte mal, stopp mal, es ist zu viel. Und in anderen Situationen sagt Gott, go, 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 fire in the hole, geht los, mach was, weil ich habe dich für was geschaffen. Es ist gut, Pause zu machen, es ist gut, mal Filme zu schauen, Zeit zu verbringen mit der Familie, das ist alles gut und dafür sollen wir uns Zeit nehmen, das hat eine Priorität, aber es geht mehr, es gibt mehr. Und es geht mir um mehr als das. Ich will dir in deinem Leben mehr geben. Fang an, auf Gott zu schauen und an sein Reich zu schauen und zu gucken, hey, wo will Gott mich einsetzen? Was hat Gott für mich parat? Welche Aufgaben, welche Früchte hat er für mich parat? Und er hat so gute, so wunderbare Dinge für dich parat. Und die, auf die dürfen wir zurennen und die dürfen wir einnehmen und sagen, ja, das ist gut. Und da geht es nicht um puren Aktionismus. Da geht es nicht einfach darum, ich muss jetzt Sachen machen. Da geht es auch darum, erstmal innezuhalten und zu sagen, Gott, was sind die Dinge? Und wenn er zu uns spricht und klar sagt, hey, dahin will ich dich berufen, dann dürfen wir sagen, jetzt volle Pulle, jetzt gebe ich Kraft volle Kraft voraus und ich mache das. Und es geht dabei nicht darum, alle Sachen gleichzeitig zu schaffen, wie ich schon gesagt habe. Manchmal sagt Gott, hey, jetzt ist gerade eine Phase, da geht nicht. Wir hatten das auch als Familie in unserer Ehe, wo die Anna gesagt hat, da waren unsere Kinder klein, Chiara war gerade geboren, Ben war 2 Jahre alt, Aaron war 4 Jahre alt. Und sie hat gesagt, hey, ich würde mich so gerne mehr in Sachen investieren. Anna ist sehr kreativ und hat tolle Ideen für Sachen und sie sagt, oh, ich würde so gerne im Kinderbereich dieses tun und ich würde gerne an der Kivo helfen und ich würde dieses und jenes machen. Und Gott hat aber einfach gesagt, hey, dafür reicht's dir nicht. Du hast im Moment nicht die Kraft. Du bist im Moment einfach da und es ist deine Hauptverantwortung, dich um diese 3 Kinder zu kümmern. Natürlich hat sie auch andere Sachen noch in der Gemeinde gemacht, aber nicht in dem Maße, wie sie es hätte gerne wollen. Und das war für sie schwierig, aber sie hat es auch dann trotzdem gesagt, ja, okay, ich will mich dann da rein voll investieren. Und dann sind ein paar Jahre vergangen und jetzt, wo unsere Kinder ein bisschen älter sind, hat sie wieder gemerkt, hey, ich habe jetzt wieder den Freiraum und Gott hat mir wieder neue Sachen hingegeben und hat gesagt, hey, jetzt ist wieder der Zeitpunkt da, um loszugehen, um Gas zu geben, wo sie sich jetzt wieder voll einsetzen kann im Team Possible, in der Kivo jetzt wieder volle Kanne Gas geben kann. Und Gott sagt, ja, das ist gut, jetzt ist die Zeit dafür da, jetzt gib, was du zu geben hast und ich werde Segen drauf geben. Und so müssen wir erkennen, welche Dinge gerade im Moment eher gestoppt werden müssen und wir sagen müssen, nee, wir müssen uns darauf konzentrieren und welche Dinge müssen wir sagen können, ja, da will ich mich jetzt wieder voll investieren, dafür hat mir Gott das grüne Licht gegeben und das will ich tun. Und damit möchte ich zum letzten Punkt kommen, folge mir nach. Es ist wichtig, dass wir auf unsere Prioritäten schauen, dass wir auf unser Zeitmanagement achten, dass wir gucken, hey, wo geben wir unsere Zeit, wo geben wir sie nicht? Aber es gibt in unserem Leben auch immer wieder Momente, wo Jesus kommt, wie er zu seinen Jüngern gekommen ist und sagt, hey, folge mir nach. Komm zu mir, folge mir nach, ich habe was für dich. Und es kann sein, dass das in diesem Moment gar nicht in unser Zeitmanagement, in unseren Terminkalender reinpasst. Das kann sein, dass wir denken, hä, ich habe doch gar nicht die Talente, ich bin doch gar nicht begabt dafür. Das kann sein, dass du sagst, was? Ich bin doch schon 60, ich bin doch schon 70, ich bin doch schon 80 oder was? Ich bin doch erst 18 oder 15. Aber Gott sagt, komm jetzt und folge mir nach. Ich will dich. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben und ich habe einen Plan für dein Leben. Ich will, dass du in diesen Plan aufgehst. Gehst. Meine Güte, kann ich nicht mehr reden. Weil ich dich liebe und weil ich einen Plan für dich habe. Und ich will dich auf dieses Abenteuer mitnehmen. Und dieses Abenteuer kann bedeuten, dass wir Opfer bringen müssen. Es kann bedeuten, dass wir Sachen aufgeben müssen, die wir gern machen, weil er sagt, hey, sorry, dafür ist jetzt gerade im Moment keine Zeit mehr. Und ich habe das auch erlebt. Ich habe, als wir ein paar Jahre verheiratet waren, habe ich angefangen als Freelancer neben meinem normalen Job noch Softwareentwicklung zu machen, Projekte zu machen, wo ich für Handys Programme geschrieben habe. Und dann hat Gott gesagt, hey, jetzt ist es für dich dran, ein Leiterschaftsseminar zu machen, wo von dir Zeit kosten wird, wo ich regelmäßig nach England geflogen bin, um dort Dinge zu lernen und wo er gesagt hat, hey, du kannst nicht beides machen, du musst dich entscheiden. Und wo ich gesehen habe, Gott sieht mich und er sagt, hey, ich muss den Weg gehen. Und es war für mich eine schwere Entscheidung. Ich musste zu meinen Kunden hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, aber Gott hat mir gesagt, ich soll in die Richtung gehen und ich werde für euch das nächste Jahr nichts mehr machen können. Und das war eine Überwindung, aber ich habe klar gehört, dass Gott sagt, tu das. Das ist das, was für dein Leben jetzt dran ist. Und es war ein Opfer für mich von dem, was ich gern gemacht habe. Es war ein Opfer für uns aus finanzieller Natur, weil natürlich die Einkünfte, die ich dort hatte, weggefallen sind. Aber es war was, wo Gott mich ganz klar gerufen hat. Und so ruft Gott jeden von euch. Und ihr dürft euch einfach auch mal hinsetzen und euch fragen, hey, will ich das? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, Gottes Ruf zu folgen? Und bin ich bereit, Dinge aufzugeben? Vielleicht finanzieller Art, vielleicht auch Beziehungen, vielleicht auch ein Stück weit Familie, wenn er sagt, hey, ich will, dass ihr dort und dorthin zieht und ihr seid vielleicht nicht mehr so nah an euren Freunden, nicht mehr so nah an eurer Familie, aber ich werde euch trotzdem versorgen, ich werde euch trotzdem für euch da sein. Und es bedeutet nicht, dass jeder von uns jetzt nach Afrika gehen muss oder nach Taiwan gehen muss, wie meine Eltern, aber das bedeutet, dass wir, jeder von uns, heute, hier und jetzt neu beurteilen und uns fragen dürfen, was ist Gottes Ruf? Hat Gott mich überhaupt schon berufen? Vielleicht kennst du Gott schon, vielleicht bist du schon lange Christ. Aber vielleicht bist du auch überhaupt kein Christ und sagst, ja, ich weiß gar nicht, was ich mit Gott anfangen soll. Aber du darfst dich trotzdem fragen, hey, ist da irgendwas in meinem Herzen? Ruft mich Gott zu irgendeiner Sache und sagt, hey, komm, folg mir nach. Ich habe was Gutes für dein Leben. Und wenn er das tut, setzt er ihn dann an erste Stelle oder ist er vielleicht an zweite und an dritter Stelle und ihr denkt, ja, komm, ein bisschen nebenher kann ich das schon machen. Oder sagt ihr, nee, ich will es wirklich voll gehen. Ich will Vollgas geben für Gott und ich will das tun, was er von mir verlangt. Und ihr könnt euch fragen, hey, wo in meinem Leben stehe ich jetzt gerade? Wo in meinem Leben gibt es Punkte, wo Gott sagt, stopp, warte mal, du machst zu viel. Du musst mal durchatmen. Du musst mal einen Gang zurückstellen. Oder wo sagt Gott, hey, hier, das ist der Bereich, dort gib Vollgas. Das ist das, wofür ich dich jetzt berufen habe. Und bin ich dann dazu bereit, mein Zeitmanagement anzupassen, zu sagen, okay, ich streiche die manche Sachen weg und dafür mache ich andere Dinge. Das sind die Fragen, die wir uns stellen dürfen, die ihr zum Beispiel auch in die Hauskreise mitnehmen dürft und oder auch einfach ganz persönlich für euch mal anschauen dürft und fragen dürft, hey, wie sieht's da bei mir aus? Was geht da gerade in meinem Leben? Und dann dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Gott, wenn du mich berufst, wenn du was mit mir vorhast, hey, ich vertraue dir, ich will deinen Weg gehen und ich glaube von ganzem Herzen, dass das der beste Weg ist, weil Gott der ist, der alles getan hat und uns über alles liebt. Amen.